Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Und dazu begrüßt sie Britta Fecke. Herzlich willkommen. Wir fragen gleich zu Beginn der Sendung, ob es sinnvoll ist, Wälder als CO2-Senken bei den Klimaschutzzielen der EU mit einzurechnen. Wir klären, warum das Bauland-Mobilisierungsgesetz oft im Widerspruch zur Nachhaltigkeitsstrategie steht und schildern auch anhand eines Beispiels aus Kiel, wie es so ist, wenn das Baurecht über dem Umweltrecht steht. Im Verbrauchertipp zum Schluss der Sendung geht es um Potenzmittel. Um die Klimaziele der EU bis 2030 zu erreichen, wird auf verschiedenen Ebenen in Brüssel und Straßburg diskutiert, ob neben den CO2-Einsparungen in der Industrie, bei Verkehr und Wohnen auch die sogenannten CO2-Senken der jeweiligen Länder mit eingerechnet werden sollen. CO2-Senken sind zum Beispiel Moore oder Wälder, die Kohlendioxid binden, es sei denn, sie brennen, was sie leider immer öfter tun. Der Deutsche Naturschutzring hat eine Studie in Auftrag gegeben, die heute veröffentlicht wird und die sich mit der Frage beschäftigt hat, wie sinnvoll es wäre, diese Wälder und Grünflächen als Emissionsminderung anzurechnen. Ich bin nun mit Elena Hofmann verbunden, Referentin für EU-Klimapolitik beim Deutschen Naturschutzring. Frau Hofmann, lassen Sie uns zu Beginn vielleicht kurz mal auf die mögliche Umsetzung überhaupt schauen. Wie lässt sich denn die Leistung, das Einsparpotenzial solcher CO2-Senken überhaupt berechnen?
Ja, guten Tag erstmal. Das ist schon mal eine gute Frage. Das ist nämlich sehr schwierig. Also die Leistung natürlicher Senken, wie eben Moore, Grünfläche und Wälder, hängt von vielen Faktoren ab. Und allein wenn wir versuchen, die Senkenleistung zum spezifischen Zeitpunkt zu berechnen, ist das gar nicht so einfach. Richtig schwierig wird es aber, wenn wir die zeitliche Dimension mit reinbringen. Und genau das müssen wir natürlich tun, wenn wir schauen wollen, welchen Beitrag die Senken zum Klimaschutz leisten, bis zum Beispiel 2030. Da ist vor allem das Problem, dass die Senken schnell kippen können. Also das heißt, Wälder können zum Beispiel von einer CO2-Senke zu einer CO2-Quelle werden, zumindest in bestimmten Jahren, zum Beispiel durch problematische Bewirtschaftung oder durch Extremwetterereignisse wie eben die von Ihnen genannten Brände oder auch einfach Vertrocknung. Ein anderes Problem, was wir in der Studie sehr schön sehen, sind Daten- und Methodenunsicherheiten. Also wir nutzen natürlich EU-weit die gleichen Methoden, damit das vergleichbar ist. Doch da kommt es manchmal dann zur Anpassung, einfach weil die Methoden sich natürlich auch weiterentwickeln, man mehr Erkenntnisse gewinnt. Und alleine durch diese Anpassungen kann es zu Verschiebungen von mehreren Prozentpunkten kommen. Und genau wegen dieser Schwierigkeiten wurden eben bisher die Leistungen des Landnutzungssektors, also eben beispielsweise Wälder und Moore, aber auch Grünflächen, bisher nicht in die Klimaziele mit einbezogen. Genau das wollen aber die EU-Staats- und Regierungschefs jetzt ändern und beim EU-Klimaziel für 2030 eben die Senkenleistungen mitrechnen. Und das sehen wir als ein großes Problem an.
Wenn man ohnehin schon relativ schwer bestimmen kann, was denn der Wald oder das Moor jetzt leistet als Fläche, die CO2 bindet, wie schwierig wird es denn dann zu bestimmen, wie viel eigentlich noch eingespart werden muss für die Industrie?
Ja, sehr schwierig. Also diese ganzen Unsicherheiten, die ich gerade genannt habe, führen halt zu einer großen politischen Unsicherheit. Also wir stellen damit einfach die Verlässlichkeit unserer Klimaschutzinstrumente aufs Spiel. Und genau diese Verlässlichkeit ist natürlich wichtig für alle Akteure in einem Transformationsprozess hin zu einer klimaneutralen Wirtschaft. Also gerade eben auch für die Wirtschaftsakteure. Also auf der einen Seite gefährden wir die Verlässlichkeit unserer Klimaschutzinstrumente einfach dadurch, dass unklar ist, welche Minderung diese dann erbringen müssen. Also wenn nicht ganz klar ist, wie viel unsere Wälder an CO2 binden oder emittieren, dann ist natürlich auch unklar, was beispielsweise der Verkehrssektor machen soll oder machen muss. Und das ist sowohl auf nationaler Ebene problematisch, also wir gefährden damit unsere hart erkämpften Sektorziele, weil wir die ja auch an die EU-Rechenweise anpassen müssen. Aber auch auf EU-Ebene ist es sehr problematisch, weil dann einfach unklar ist, zum Beispiel beim Emissionshandel oder bei den CO2-Standards für Autos, welchen Beitrag diese eben leisten müssen.
Was ist denn die politische Forderung, die Sie daraus ziehen?
Ja, die politische Forderung ist, dass es einfach bei diesem Minderungsziel bleiben muss, bei dem wir bisher ja auch waren. Also dass eben im Klimaziel für 2030 der Landnutzungssektor nicht mit angerechnet wird. Da laufen ja eben auch gerade Verhandlungen zum EU-Klimagesetz, in dem dann auch das 2030-Ziel endgültig festgelegt werden soll. Und da fordert das Europäische Parlament genau das, ein reineres Minderungsziel und eben auch ein höheres Ziel als das bisher vorgeschlagene von 55%. Genau, da geht das Europäische Parlament genau in die richtige Richtung mit ihrer Forderung nach 60%. Und wir fordern da jetzt einfach von der Bundesregierung, dass sie sich eben auch für ein Minderungsziel und auch eine höhere Zielmarke einsetzen. Und vielleicht noch so weit, also es ist natürlich sehr wichtig und auch gut, dass wir jetzt über die Senkenleistungen sprechen. Damit müssen wir uns auf jeden Fall beschäftigen. Da muss aber dann die Schlussfolgerung sein, dass wir die natürlichen Senken durch ein eigenes Ziel stärken und die nicht einfach, da nicht einfach so ein Kuddelmuddel quasi machen mit dem 2030-Ziel.
Inwieweit es sinnvoll sein kann oder eben auch nicht, Wälder und Moore als CO2-Senken anzurechnen, darüber sprach ich mit Elena Hofmann. Sie ist Referentin für EU-Klimapolitik beim Deutschen Naturschutzring. Zur Stunde zieht die Bundesregierung eine Bilanz ihrer Wohnungspolitik. Für den sozialen Wohnungsbau stellte die Koalition vor 3 Jahren 5 Milliarden Euro zur Verfügung. Die Zahl der neu gebauten Wohnungen ist zwar gestiegen, doch sie blieb hinter dem geplanten Ziel von 1,5 Millionen neuen Wohnungen zurück. Das kritisiert nicht nur die Opposition, sondern auch die Spitzenverbände der Immobilienwirtschaft und die Sozialverbände. Vor allem seien zu wenig Sozialwohnungen entstanden. Die Zahl liege inzwischen bei nur noch gut 1,1 Millionen, während sie in den 80er Jahren noch bei nahezu 3 Millionen gelegen habe. Das moniert zum Beispiel der Mieterbund. Was an der einen Stelle zu wenig ist, ist aber an der anderen zu viel. Denn während bezahlbarer Wohnraum in den Großstädten fehlt, gibt es in den mittelgroßen Städten viel Leerstand im Zentrum. Stattdessen entstehen aber vor den Toren der Städte auf dem ehemaligen Acker oder auf Wälder Neubausiedlungen. Und dieser Flächenverbrauch steht im Widerspruch zur Nachhaltigkeitsstrategie von 2018. Der Bauausschuss des Bundestages beschäftigt sich im Moment mit dem strittigen Baulandmobilisierungsgesetz. Was dahinter steckt, erklärt uns Panayotis Gavrilis.
Schneller und einfacher Bauland bereitstellen, um mehr bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, das steckt hinter dem sogenannten Baulandmobilisierungsgesetz. Der Entwurf wird aktuell im Bundestag diskutiert. Besonders der Paragraph 13b sorgt bei UmweltschützerInnen für Kritik. Mit ihm kann man schneller und einfacher im Außenbereich zum Beispiel Wiesen bebauen, die an bereits bebaute Ortsteile anschließen. Dabei findet keine Umweltverträglichkeitsprüfung statt und das kritisiert Stefan Pezold vom Naturschutzbund Deutschland, kurz NABU.
Dadurch, dass er über ein beschleunigtes Verfahren hergestellt wird, wo wesentliche Instrumente des Natur- und Umweltschutzes unterlaufen werden, nicht stattfinden und nicht angewandt werden. Also das ist beispielsweise die Eingriffsregelung, die nicht stattfindet. Also sozusagen, dass wenn ein Umweltschaden erzeugt wird, dass der kompensiert wird durch beispielsweise Pflanzung von Bäumen.
Pezold schlägt vor, mehr zu verdichten, erst einmal im Innenbereich eines Dorfes oder einer Stadt bereits bebaute Flächen besser auszunutzen, zum Beispiel indem man aufstockt durch Dachgeschosswohnungen. Pezold sieht die Artenvielfalt in Gefahr.
Da kann es nur eine Wahl geben, dass der 13b aus dem aktuellen Gesetzesentwurf entfernt wird, da einfach der Umweltaspekt komplett ignoriert wird, da die Ziele der Bundesregierung, Fläche zu sparen, komplett ignoriert werden und da mit dem Umwelt- und Naturschutzrecht unvereinbar ist.
Der Paragraph 13b steht für Pezold im krassen Widerspruch mit der Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesregierung. Diese sieht vor, den Flächenverbrauch bis zum Jahr 2030 auf unter 30 Hektar pro Tag zu reduzieren. Dabei wollte die vorherige, ebenfalls schwarz-rote Bundesregierung bis 2020 bereits einen Maximalwert von höchstens 30 Hektar pro Tag erreichen. Doch von der Zielmarke 30 ist man aktuell noch weit entfernt. Täglich wird in Deutschland fast doppelt so viel Fläche für Häuser und Verkehrsprojekte neu ausgewiesen.
Wir sind mit den 56 Hektar schon besser als noch in den 90er Jahren. Da waren es noch 120 Hektar, aber wir sind noch nicht gut genug.
So ein Sprecher des SPD-geführten Bundesumweltministeriums. Hört man ihm und Bernhard Dahldrupp, dem baupolitischen Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, zu, wird klar, eigentlich will man diesen Paragraphen nicht, aber Koalition bedeutet eben auch Kompromiss.
Grundsätzlich gefällt uns die Ausnahme dort nicht, denn wir finden, dass es einen ordentlichen Bebauungsplan mit Umweltverträglichkeitsprüfung im Außenbereich braucht.
Wir wollen das eigentlich nicht, aber wir sind bereit, einen solchen Kompromiss mitzutragen.
Die SPD setzt vor allem darauf, die Umwandlung von Mietwohnungen in Eigentumswohnungen zu erschweren. Auch das ist Teil des Baulandmobilisierungsgesetzes. Der Paragraph 13b soll um 3 Jahre verlängert werden und bis Ende 2024 gelten. Er sei dabei keine Maßnahme, die bedingungslos die Ausweitung in die Fläche ermögliche, so Dahldrupp.
Es geht um Arrondierungen in einer Größenordnung von 10.000 Quadratmetern, die im Übrigen auch zeitlich befristet ist. Wir sind nicht der Auffassung, dass es ein wirkliches Instrument ist, um den Wohnungsmangel zu beheben. Das ist es überhaupt nicht. aber es kann schon durchaus ein Instrument sein, mit dem man stadtentwicklungspolitische Zielsetzungen in kleineren Orten mitverfolgen kann.
Es sind vor allem kleine Gemeinden mit unter 5000 EinwohnerInnen, die sich auf den Paragraphen stützen. Das geht aus einer Studie des Umweltbundesamtes hervor, die im vergangenen Jahr erschienen war. Dabei entstehen vor allem Wohngebiete mit Einfamilienhäusern. Die AutorInnen der Studie raten aufgrund der teilweise umfangreichen Eingriffe, wie es heißt, in die Natur dringend davon ab, den Paragraphen zu verlängern. Doch Union und SPD, so scheint es, halten am umstrittenen 13b weiter fest.
Was das in der Praxis bedeutet, sehen wir in Kiel. Über den Bau von zwei Möbelhäusern wird dort seit Jahren gestritten. Mit neuen Arbeitsplätzen argumentieren die einen, mit der Versiegelung von Flächen und dem Umweltschutz argumentieren die Gegner. Vor wenigen Wochen wurde bekannt, dass die Bauherren bei dem Projekt wertvolle Naturschutzflächen zerstört haben. Aus Kiel berichtet unser Landeskorrespondent Johannes Kulms.
Weitläufig und kahl wirkt das Gelände, über das sich eine ganze Reihe von Baggern, Raupen und anderen schweren Baugeräten schiebt. Schon im kommenden Herbst sollen hier am Brüner Schlag zwei Möbelhäuser stehen. Keine gute Idee, finden die beiden Studentinnen, die vor dem Bauzaun gerade ein kleines Protestvideo für die Kieler Umweltschutzgruppe Students for Future aufnehmen.
Die Ausgleichsflächen wurden ja zerstört, die eigentlich erhalten bleiben sollten. Und die höchste Strafe, die gezahlt werden kann, sind eben 50.000 Euro,
sagt Kira Brandt. Ein Bußgeld von 50.000 Euro sei viel zu gering für einen derart großen Konzern wie die Krieger Unternehmensgruppe, die nach eigenen Angaben einen jährlichen Umsatz von 2 Milliarden Euro macht.
Je geringer die Strafen sind, desto weniger abschreckend sind sie, würde ich sagen.
Rund 900 Meter Hecke und etwa 50 Bäume sind zerstört worden und damit auch wichtige Brutplätze für Vögel und Rückzugsraum für andere Tierarten. Die Umweltzerstörungen sorgen seit Wochen für Diskussionen in Kiel. Umstritten ist das Bauprojekt allerdings schon seit vielen Jahren. Schon 2014 hatten Projektgegner einen Bürgerentscheid erzwungen und diesen knapp verloren. Insgesamt 50 Millionen Euro soll die Errichtung eines Höffner Möbelhauses sowie eines zweiten Hauses für die Firmentochter Skonto kosten. Doch viele Jahre geschah nichts auf der 18 Hektar großen Brachfläche. Im vergangenen Herbst rückten dann die Maschinen an und entfernten für die Bauvorbereitung deutlich mehr Vegetation als erlaubt, so Andreas von der Heidt. Er leitet das Kieler Umweltschutzamt.
Ja, es handelte sich um vorbereitende Arbeiten auf Flächen, die für den Naturschutz, für den Artenschutz eigentlich vorbehalten sind. Und bei diesen vorbereitenden Arbeiten wurden viel zu großes Gerät eingesetzt. Es wurde unsachgemäß gehandelt. Es sollten lediglich Hecken heruntergeschnitten werden, Brombeeren entfernt werden, die durchgewachsen sind.
Ob bei diesen Eingriffen auch tatsächlich besonders geschützte Arten getötet wurden, müsse noch geklärt werden.
Da laufen aber auch noch die Ermittlungen, ob hier so ein derartiger Fall möglicherweise vorliegt.
Inzwischen liegen wegen der Umweltzerstörungen mehrere Strafanzeigen gegen die Krieger Unternehmensgruppe vor. Der Konzern hält sich seitdem bedeckt und wollte sich auf Deutschlandradio-Anfrage nicht zu den Vorgängen äußern. Schleswig-Holsteins Umweltminister Jan-Philipp Albrecht hat als eine Konsequenz angekündigt, sich auf Bundesebene für höhere Bußgelder einzusetzen, um stärker vor Umweltzerstörungen abzuschrecken. Die Obergrenze von 50.000 Euro im Bundesnaturschutzgesetz sei nicht mehr zeitgemäß, so der grünen Politiker.
Die Bußgelder sind ja im Grunde eine Art Durchschnitt für einen fahrlässigen, unbeabsichtigten Verstoß gegen Recht,
sagt Sabine Schlacke, Professorin für öffentliches Recht und Expertin für Umwelt- und Planungsrecht an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster. Sie weiß, dass manche Unternehmen eben nicht versehentlich Pflanzen und Tiere platt machen, sondern absichtlich oder es zumindest in Kauf nehmen.
Das ist schon nicht ganz außer Verhältnis, diese 50.000 Euro. Wie wollen Sie denn messen, ab welcher Schwelle jetzt ein Großunternehmen tatsächlich dieses Bußgeld ernst nimmt?
Allerdings helfe auch ein Bußgeld nicht, zerstörten Boden wieder zurückzuholen. Dies könne nur durch eine Wiederherstellung geschehen, die eine Behörde anordnen müssen, so Schlacke. Grundsätzlich sei das Umweltrecht in Deutschland sehr weit entwickelt. Diese Vorschriften reichten weitestgehend aus, um das Naturschutzrecht in der Praxis anzuwenden. Doch weil Umweltbehörden seit Jahren unterbesetzt seien, könne das Recht nur schwer vollzogen werden.
Es muss ja erstmal ein Konflikt oder ein Missstand aufgedeckt werden. Dann müssen die Behörden tätig werden. Dazu müssen sie auch Zeit und Personal haben, also die Kapazitäten. Und ich würde sagen, in der Rechtsanwendung, in dem Rechtsvollzug, da liegt unser Problem.
Auch der Leiter des Kieler Umweltschutzamtes hat diese Entwicklungen registriert. Andreas von der Heidt verweist auf Auflagen in Baugenehmigungen, aber auch persönliche Absprachen, die mit Investoren getroffen würden.
Zu einer vertrauensvollen Zusammenarbeit gehört eben auch, dass man nicht jeden Tag auf der Baustelle sein muss.
Für den Leiter des Kieler Umweltschutzamtes liegt das Kernproblem woanders. Es ist der große Bedarf an Flächen für Gewerbe- und Wohnungsbau.
Wenn dann eine Baufläche genehmigt wird, dann ist es völlig richtig, dass das unter ökologischen Kriterien durchgeführt werden muss Und hier stimme ich also voll zu, dass entsprechende Bußgelder als abschreckende Wirkung schon sinnvoll sind, damit so ein Fehler, wie er hier vorgefallen ist, eben ja, möglichst vermieden wird.
Gegenüber den Kieler Nachrichten hatte das Unternehmen Höffner Ende Januar die Vorwürfe bestätigt und sich für den Fehler entschuldigt. Ein Baggerfahrer habe nicht richtig auf den Plan geschaut, so Höffner-Geschäftsführerin Edda Mert. Die ökologische Bauleitung sei auf Vorschlag der Stadt ausgetauscht worden. Alles werde nun wieder korrigiert. Und zwar so, dass es im April wiederhergestellt ist. Auch das Bußgeld werde Höffner natürlich zahlen.
Johannes Kurms berichtete aus Kiel. Vor knapp 10 Jahren, am 11. März 2011, wurde Japan von einem der stärksten jemals gemessenen Erdbeben erschüttert. Der dadurch ausgelöste Tsunami schlug mit 40 Meter hohen Wellen auf das Land. Und dabei kollabierten auch mehrere Kühlsysteme im japanischen AKW Fukushima. Das Bundesamt für Strahlenschutz hat die Jahreszahl zum Anlass genommen, um die Auswirkungen des Gaus in Fukushima auch auf Deutschland zu berichten. Anja Nils kennt die Details.
Die Auswirkungen für Menschen und Umwelt waren und sind in Japan immer noch enorm. Dabei geht es nicht nur um akute Strahlenkrankheit oder direkte gesundheitliche Schäden, sondern darum, dass auch über 160.000 Menschen ihre Heimat verlassen mussten und wahrscheinlich können viele auch niemals zurückkehren. Rund 300 Quadratkilometer in der Region Fukushima sind weiterhin Sperrgebiet und dürfen nur eingeschränkt betreten werden. Außerhalb des Sperrgebiets sei die zusätzliche Strahlenbelastung internationalen Angaben zufolge allerdings deutlich gesunken und jetzt auf einem Niveau wie die natürliche Strahlenbelastung in Deutschland, sagt das Bundesamt für Strahlenschutz. Gott sei Dank seien damals in Japan so viele Maßnahmen ergriffen worden, dass keine Leute nachweisbar direkt durch die Strahlung krank geworden seien, sagt Inge Paulini vom Bundesamt für Strahlenschutz BFS. Aber im Zuge der Maßnahmen seien durchaus Menschen zu Schaden gekommen.
Ungefähr 50 Alte und Kranke sind gestorben und danach werden ungefähr 2000 Todesfälle tatsächlich dem Reaktorunfall und den Maßnahmen danach zugerechnet. Die Maßnahmen sind die Evakuierungsmaßnahmen, also dass man sein Zuhause verlassen musste. Es gab heftige psychische Beeinträchtigungen, Depressionen, posttraumatische Belastungssymptome, die sehr lange anhalten, die teilweise jetzt noch anhalten.
Allerdings ist die Katastrophe auch erst 10 Jahre her und Krebserkrankungen können auch erst viel später auftreten. Das müsse nun genau beobachtet werden. Die japanische Regierung behauptet ja unterdessen, dass man dort jetzt mit einem Reaktorunfall wie Fukushima leben kann. Jüngste Messwerte von Greenpeace ergeben nun aber hochradioaktive Hotspots in der Sportanlage von Fukushima, in der ursprünglich sogar die Feier zur Entzündung des Olympischen Feuers 2020 stattfinden sollte, sagt die Grüne Silvia Kotting-Uhl, Vorsitzende des Bundestagsausschusses für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit. Sie war mehrmals in Japan und hat auch die Ruine des Atomkraftwerks besucht.
Also die havarierten Reaktoren wurden eingehaust, die Anlage sozusagen mit Beton überzogen, damit man dekontaminieren kann. Den Boden, überall schwarze Säcke oder große Plastikanlagen, unter denen dekontaminiertes Material lagert, also abgetragene Erde, Laub, Zweige von Bäumen. Der Versuch, diese Radioaktivität zu sammeln und in Säcke zu stopfen, muss am Ende natürlich scheitern.
Große Regionen in weiterem Abstand seien allerdings tatsächlich dekontaminiert worden, sagt Inge Paulini vom Bundesamt für Strahlenschutz, und man könne sie sogar wieder bewohnen.
Das hat damit zu tun, dass ein Teil der Radionuklide zerfallen ist, aber tatsächlich auch, dass man sehr große Flächen richtig gesäubert hat. Und das hat dann die Folge, dass man sehr große Abfallmengen hat, und das ist tatsächlich das zweite Problem. Neben dieser Evakuierung von großen Gebieten, was macht man mit dem Abfall?
Für uns in Deutschland hatte und hat die Katastrophe von Fukushima aber keine Auswirkungen, betont Inge Paulini. Das gelte auch für Fisch, der im Meer vor Japan gefangen wird und eventuell bei uns auf dem Teller landet.
Es gab also keine Strahlenbelastung in Deutschland aufgrund des Reaktorunfalls in Fukushima.
In politischer Hinsicht hatte die Katastrophe von Fukushima allerdings erhebliche Auswirkungen bei uns. Nur einen Monat später verkündete Kanzlerin Angela Merkel die Energiewende. Bis 2022 sollten die deutschen Kernkraftwerke stillgelegt sein. Es wurde eine radiologische Leitstelle eingerichtet und ein übergreifender Krisenstab, in der das BFS Radioaktivität messen und berechnen und weitergehende Maßnahmen empfehlen soll. Auch die Verteilung von Jodtabletten zur Jodblockade der Schilddrüse wurde neu geregelt. Das sei wichtig, wenn bei einem Unfall radioaktives Jod frei wird.
Da geht es darum, dass das radioaktive Jod von der Schilddrüse, wo es dann zu Schäden und zu Krebs letztlich führen kann, verdrängt wird durch nicht radioaktives Jod. Und diese Jodtabletten wurden jetzt zentral beschafft und über das ganze Land verteilt.
Denn die Gefahr bleibt. Selbst wenn in Deutschland alle Atomkraftwerke abgeschaltet wurden, gibt es noch reichlich in den europäischen Nachbarländern. Und das Problem mit unserem atomaren Restmüll ist bezüglich eines sicheren Endlagers auch noch nicht gelöst.
Deutschlandfunk. Verbrauchertipp.
Impotenz ist immer noch ein Tabuthema, obwohl wissenschaftliche Studien zeigen, dass Erektionsstörungen viele Männer betreffen. Die Stiftung Warentest hat nun Potenzmittel und ihre Wirkungen untersucht. Der Verbrauchertipp von Dieter Nürnberger.
Auf jeden Fall sollte bei Potenzproblemen fachlicher Rat gesucht werden, am besten beim Urologen. Psychische Ursachen betreffen oft eher Jüngere, aber wissenschaftlich untermauert ist auch, dass Erektionsstörungen in 80% der Fälle körperliche Gründe haben. Vor allem im Alter geht es meist um Durchblutungsstörungen. Die sind ohnehin ein Grund dafür, zum Arzt zu gehen, denn sie können ein Alarmsignal für gefährliche Herz- und Gefäßleiden sein. Scham ist bei Impotenz also kein guter Ratgeber, sagt Warentesterin Anke Kappels.
Jedermann kennt es vielleicht tatsächlich, dass Stress, Beziehungsprobleme oder auch mal zu viel Alkohol können mal kurzfristig dazu führen, dass ein Mann nicht mehr kann. Wenn das Problem aber länger als 6 Monate andauert, dann handelt es sich meistens um eine sogenannte erektile Dysfunktion und die kann man auch behandeln.
In der Untersuchung von Medikamenten bei diesen organisch bedingten Erektionsstörungen ging es nicht um ein konkretes Produkt, wie etwa die Viagra-Pille, sondern um die Bewertung von Wirkstoffen. Sämtliche Tabletten dieser Art enthalten einen sogenannten PDE-Hemmer, also Wirkstoffe wie etwa Avenafil oder Sildenafil. Sie wirken, wenn der Mann sexuell erregt ist und die Nervenbahnen intakt sind. Sie seien allerdings nur mit Einschränkung geeignet, so die Stiftung Warentest.
Viagra und Co., die wirken, aber die haben ein Manko, nämlich Männer mit schwerem Bluthochdruck oder schwerer Herz-Kreislauf-Erkrankung, die dürfen die nicht nehmen. Da droht eventuell ein Herzinfarkt, weil die haben sowieso schon einen Bluthochdruck. Und dann kommt dann nochmal sozusagen dieser Boost dieser Tabletten dazu. Und das kann dann tatsächlich riskant werden.
Da die PDE-Hemmer nicht mit einigen anderen Arzneimitteln kombiniert werden dürfen, ist vor der erstmaligen Einnahme dringend ärztlicher Rat gefragt. Was gleichzeitig heißt, sich die hierzulande rezeptpflichtigen Tabletten nicht irgendwo zu beschaffen, sondern nur in einer zugelassenen Apotheke. Mittel von dubiosen Händlern im Internet seien nicht selten gepanscht oder gefährlich, sagt Warentesterin Anke Kappels.
Denn gerade von Viagra sind online viele Fälschungen im Umlauf und die enthalten entweder gar keinen Wirkstoff oder nicht die angegebene Menge oder einen völlig anderen Wirkstoff. Und das kann dann zu nicht kalkulierbaren Nebenwirkungen führen.
Auch bei Patienten, deren Nervenbahnen nicht intakt sind, beispielsweise querschnittsgelähmte Männer, ist eine Medikation mit sicheren Arzneien möglich. Hier allerdings nicht in Tablettenform, sondern meist durch Injektion. Allerdings ist auch diese Methode für Menschen mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen keine Option, weshalb ihr ebenfalls nur eine eingeschränkte Empfehlung gegeben werden kann. Immerhin aber, und das ist die gute Nachricht, bei vielen Männern mit organisch bedingter Impotenz wirken die Arzneien mit PDE-Hämmern. Und in leichteren Fällen helfe oft schon ein gesünderer Lebensstil, so Warentesterin Anke Kappels.
Stress vermeiden, sich ausgewogen ernähren, das ist immer gut. Nicht rauchen, wenig Alkohol trinken, das alles bewirkt, dass Blutfette, Blutzucker, Blutdruck und Gewicht im Normalbereich bleiben. Und drüber reden hilft eigentlich auch immer.
Das war der Verbrauchertipp von Dieter Nürnberger. An dieser Stelle verabschiedet sich Britta Fecke. Ihnen noch einen schönen Tag.